Antoine de Saint-Exupéry, der hat so ein Wort gesagt, das wahrscheinlich alle von uns kennen. Und ich finde das einfach so faszinierend, wie er eigentlich erkannt hat, worum es geht. An ganz vielen anderen Stellen ja auch. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen und Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Wie oft, ich auch, machen wir diesen zweiten Schritt vor dem ersten. Teilen Arbeiten auf, bereiten Werkzeuge vor, beschaffen Holz, teilen diese Arbeiten ein, machen eine Struktur, machen eine tolle Liste draußen auf der Flipchart, vergessen aber, wo ist die Sehnsucht? Wir sind vielleicht einfach hier in unserem Land einfach zu sehr davon geprägt, etwas zu tun. Wobei ich euch sagen kann, die Menschen im Schwabenland, die sind dann noch besser drauf. Schaffe, schaffe, Häusle baue, ne? Hauptsache, es geschieht was. Aber wo ist die Sehnsucht? Es kann ja passieren, dass hinter der Mauer ein weiter Raum sich auftut. Jetzt muss ich ein bisschen meine Folien sortieren, weil ich eine andere Einleitung vor Augen hatte. Genau. Weites, neues Land könnte hinter der Mauer sein. Oder eben auch hinter dem Jordan, den ihr hier seht. Josua steht vor diesem Jordan, vor dieser Mauer. Und hinter und vor ihm, auf der anderen Seite, liegt ein von Gott verheißenes, versprochenes Land. Und man hatte nur ganz vage Vorstellungen von diesem versprochenen Land. Vorurteile, Ängste. Der alte, vertraute Führer Mose lebt nicht mehr. Der, für die damalige Zeit in Klammern, junge Hüpfer Josua, der soll es jetzt richten. Wer ist denn der Josua? Ja, der war mit Mose irgendwo mal unterwegs, aber ja, er ist eben nicht der Mose. Und ich lese uns einige Verse aus dem ersten Buch Josua vor, Josua 1, Verse 1 bis 11. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose, so spricht Gott, ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir, was ich auch schon Mose versprochen habe, wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen, das soll euer Gebiet sein. Und solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen, noch dich aufgeben. Sei stark und mutig. Denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Und die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Und ich sage dir zum dritten Mal, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Daraufhin befahl Josua den Anführern Israels, geht durch das Lager, fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Mutig voran, sagt Gott zu Josua. Und ich glaube, er sagt es heute auch zu uns. Denn Gott ist mit uns. Deshalb können wir das auch tun. Und so stehen die Männer und die Frauen des Volkes Israels am Ufer des Jordan und schauen sehnsüchtig hinüber in das verheißene Land. Aber sie hatten noch Furcht. Wie wird es da drüben ausschauen? Wer wird uns hinüberführen, nachdem Mose gestorben ist? Kann Josua das überhaupt? Werden wir die Bewohner des Landes besiegen können? Die Risiken sind schwer abzuwägen. Das ist die eine Seite. Das sind die Ängste, die das Israeliten hatten. Das sind vielleicht auch die Ängste, die wir haben, wenn wir eben so eine Mauer mit Gott überwinden und plötzlich ein weites, offenes, aber trotzdem verheißenes Land vor uns sehen. Und genau das hat Gott auch gemacht. Er hat die Israeliten vorbereitet. Wir finden in den 5 Büchern Mose und eben hier jetzt auch bei Josua mehrere Hinweise auf dieses verheißene Land. Und mit diesen Hinweisen wollte Gott wahrscheinlich die Sehnsucht danach in die Herzen des Volkes Israels legen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Also ein Land, in dem es Überfluss gibt, in dem es sich lohnt zu leben, wo die Lebensqualität sehr viel höher ist als in der Wüste. Und wo es nicht jeden Tag Manna und Wachteln gibt. Irgendwann stehen die Wachteln wahrscheinlich denen auch bis da oben hin. Ne? Da ist was anderes, fruchtbares Land. Eine große geografische Ausdehnung wird ihnen verheißen. Und zuletzt eben diese Verheißung an Josua: Ich werde mit euch sein. Ich gehe mit rüber über den Jordan. In dem Land, wo ihr hingeht, was ihr euch erobern werdet, was ihr in Besitz nehmen werdet, was ich euch versprochen habe, werde ich der Chef sein. Ich bin bei euch, mit euch. Das heißt ja nichts anderes, als dass Gott die Zukunft ja schon bereitgestellt hat. Und sie müssen nur einziehen, sie müssen es nur in Besitz nehmen, was Gott für sie vorgesehen hat. Und was vielleicht für die Menschen der damaligen Zeit sehr wohl ganz klar war, für uns vielleicht nicht ganz so klar ist, der Name Josua heißt auf Griechisch Jesus. Und das bedeutet übersetzt auf Deutsch: Gott hilft. Das heißt, der Name von Josua ist Programm. Ja, er ist der Träger dessen, dass Gott mit ihnen geht, dass Gott helfen wird und dass sie sich auf Gott verlassen können. Und so spricht Gott jetzt zu Josua: Mache dich auf, gehe über diesen Jordan in das neue Land, das ich dir geben werde. Und wir kennen wahrscheinlich die meisten von uns diese Geschichte dann, dass Gott auch da wieder das Wasser verschwinden lässt, dass sie trockenen Fußes alle über den Jordan oder durch den Jordan gehen können. Und so groß ist der Fluss ja gar nicht. Jordan ist ja nicht so groß wie unsere Donau hier. Aber trotzdem, er markiert die Grenze zum verheißenen Land. Es ist diese Mauer, die zu überwinden es sich lohnt. Spannend ist ja, wenn wir die Größe des verheißenen Landes uns mal anschauen. Ich habe mal das auf einer Landkarte eingezeichnet. Da vom Nahen Osten, das rot umrandete, ist das Gebiet, das Gott verheißt oder verheißen hat. Von der arabischen Wüste bis zum Euphrat und bis zum Mittelmeer. Also da sind Teile Jordaniens, da sind Teile Syriens, da sind Teile vom Libanon, natürlich auch der Gazastreifen. Alles das ist verheißenes Land für das Volk Israel. Und das ist auch mit ein Grund, warum es diese Konflikte da unten gibt. Weil für die Israeliten bedeutet, das gehört uns. Das ist eigentlich unser Eigentum. Und das haben jetzt andere im Besitz. Aber dieses Gebiet hat das Volk Israel nie ganz erobert. Wir vermuten, dass vielleicht Salomo mal für kurze Zeit fast das ganze Gebiet im Besitz hatte. Aber kurz darauf wurde auch das schon wieder kleiner durch die Kriege, die geführt worden sind. Und wenn wir jetzt mal schauen, das ist das verheißene Land. Und jetzt habe ich euch eingezeichnet, wie groß das Gebiet ist, das Josua mit den Stämmen Israels erobert hat. Das Stückchen hier. Ja? Obwohl Gott dem Josua versprochen hat, du pass mal auf, das Ganze gehört dir. Ich finde es spannend, weil viele, viele Konflikte, die das Volk Israel damals in dieser Zeit hatte, in der Königszeit, bis hin, als dann das Land erobert worden ist durch die Babylonier und die Assyrer, hat seinen Grund da hier drinnen, dass man eben nicht das ganze Land erobert hat. Man hat es nie in Besitz genommen. Man ist nie sesshaft geworden in dem ganzen Land. In Besitz nehmen heißt ja, ich bewohne es auch, ich nutze es. Und auch für uns heute ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach oder nebenher zu erledigen, neues Land mit Gott einzunehmen und vor allem dann auch in Besitz zu nehmen. Die Schwierigkeiten haben wir auch. Dazu drei Aspekte, warum das so ist, die wir da an der Geschichte mit Josua erkennen können. Und zugleich sind es auch Bedingungen, um neues Land mit Gott einzunehmen. Zunächst einmal, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, beginnt die Landnahme in meinem eigenen Herzen. Die größte Herausforderung richtet sich doch an uns selber. Gott möchte unser Herz einnehmen. Unser ganzes Herz, ganz und gar. Denn nur Gott selbst kann uns diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, diese Hingabe an dieses neue Land auch in unserem Herzen erwecken. Nur er kann das. Und leidenschaftlich sein für Jesus meint, dass ich mich mit meinem Geist, meiner Seele, meinem Körper ihm hingebe, dass ich in Gott, in Jesus investiere. Und dann, aber wirklich erst dann, bekommen wir die Stärke und den Mut, in dieses neue Land einzuziehen oder aufzubrechen und Altes zurückzulassen. Das, was Gott uns versprochen und verheißen hat, er möchte gerne, dass wir es einnehmen, dass wir es in Besitz nehmen, dass wir darin leben, in dem neuen Leben, das Gott uns schenkt. Aber das Problem ist, dass es unser Herz nicht oder nicht zur Gänze erreicht. Jemand hat ja mal gesagt, der längste halbe Meter in unserer Welt ist vom Hirn zum Herz. Wir wissen so viel über Gott, über die Bibel, über Theologie. Aber wenn es nur hier oben bleibt und nicht ins Herz rutscht, dann werden wir kein neues Land einnehmen können. Dann bleibt alles graue Theorie. Und deshalb bereitet Josua sein Volk auch vor. Er sagt nicht so, und jetzt auf, Gemma, Marsch, los, auf. Sondern es braucht ein paar Tage der Vorbereitung. Josua hat einen Plan. Er schickt, wir lesen es dann in Kapitel 2, er schickt Kundschafter nach Jericho, die erste Stadt, die es zu erobern gilt. Und es ist eine tolle Geschichte da mit den Kundschaftern und mit der Prostituierten Rahab und wie dann das Seil, wo es runtergeht, wo sie dann fliehen können aus der Stadt. Das ist eine tolle Geschichte, da könnte man Romane drüber schreiben und wahrscheinlich hat es auch jemand gemacht. Aber Josua hat einen Plan. Er geht nicht einfach darüber. Aber er hat noch mehr. Josua versammelt das Volk unter der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes damals gekennzeichnet durch die Bundeslade, die sie mit sich tragen und dem Zelt, das sie da allerdings am Jordan nicht mehr aufbauen. Aber es geht darum, dass Gott selbst vorangeht. Denn es geht ja letztlich nicht um unsere Ehre, um unsere Stärke, es geht um Gottes Ehre, um seine Stärke. Und deshalb ist es wichtig, sich auch auf Gott zu konzentrieren. Und deshalb sagt Gott dem Josua, und er sagt es ja dann auch weiter, sei stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Es geht um den Willen Gottes und nicht um den Willen der Menschen. Das heißt also, in neues Land aufzubrechen, heißt sich Gott zu unterstellen, zu vertrauen, dass seine Stärke uns inspiriert und kräftigt. Und deshalb beginnt neues Land immer zuerst in meinem eigenen Herzen. Ohne diese Sehnsucht, ohne diesen Auftrag von Gott, ohne dass Gott mir etwas Neues aufs Herz legt, komme ich nicht weiter. Kann ich auch keine Mauern überspringen, um noch einmal auf den letzten Sonntag zurückzugreifen. Also, Landnahme beginnt in meinem eigenen Herzen. Und Landnahme, ein zweites, erfordert kühne Demut. Mit Demut können wir als Christen ja sehr viel anfangen. Ne? Ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, ich bin klein, mein Herz ist rein. Solche Sprüche, das verbinden wir doch mit Demut, oder? Demut ist, ich kann nichts und ich bin auch nichts. Aber ihr Lieben, das ist keine Demut. Das ist sein Licht unter einen Eimer stellen, so wie es Jesus in der Bergpredigt sagt. Und das verbietet er ausdrücklich, sagt er, stellt euer Licht nicht unter den Eimer oder unter den Scheffel. Ja. Demut heißt wörtlich Mut zum Dienen. Also mutig mit Gott voranzugehen. Ich musste das als junger Christ einmal an einer Stelle ganz intensiv lernen, was Demut heißt. Und das hat mich geprägt bis heute, den Mut zu haben, Gott zu dienen. Und es braucht manchmal tatsächlich Mut. Und es ist nicht so einfach. Und die Israeliten haben es getan. Aber wir verhalten uns oft so, dass wir zum Jagen getragen werden müssen. Anstatt von uns aus in der Kraft Gottes mutig Schritte nach vorne zu gehen. Wir hocken lieber irgendwo rum. Und es ist kein Wunder, wenn wir keine geistliche Substanz haben, wenn wir uns ständig einreden, wie bedeutungslos und wenig Kraft wir haben. Nur mal lesen, was die Bibel dazu sagt. Ja? Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 19 und 20, mit was für einer überwältigend großen Kraft Gott unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Ich glaube, das muss man sich auf der Zunge und im Herzen zergehen lassen, das, was Paulus hier schreibt. Diese Kraft, mit der Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, diese Kraft ist in uns, wenn wir sie wirken lassen. Und so kann Gott auch bei uns Totes lebendig machen. Es ist die gleiche Kraft, die brauchen wir. Und die haben wir. Und deshalb kann ich nicht sagen, ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts. Nein, wir haben viel, viel mehr, als wir glauben. Und wir können viel, viel mehr, als wir glauben. Wir haben Gaben von Gott geschenkt bekommen. Wendet sie an. Setzt sie ein. Fragt Gott, was ist es denn, was du mir da gegeben hast in meinen persönlichen Werkzeugkasten? Und dann nutzt diese Gabe. Und vertraut darauf, dass mit dem Nutzen der Gabe Gottes Kraft dadurch auch zum Wirken kommt. Die Aufforderung, sei mutig und stark zu sein, an Josua ist ja auch mit einem ganz konkreten Auftrag und mit einer konkreten Verheißung verbunden. Gott will vom Josua nicht, dass der einfach jetzt losstürmt und sagt, hey, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste und auf geht's. Auf die Kanaaniter. Ja? Nein. Er hat von Gott den Auftrag dazu bekommen. Und wie oft verschwenden wir unsere eigene Kraft an Dingen, zu denen Gott uns gar nicht beauftragt. Fragt auch nicht nur nach euren Gaben, sondern auch nach dem, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Was euer Auftrag ist. Gott wird es euch sagen. Und dann fragt ihn, und welche Verheißung darf mit mir gehen? Ja? Zweifel und Ängste, die können uns schon beschleichen bei dem gewaltigen Auftrag. Ja? Wir sollen in alle Welt gehen, das Evangelium verkünden. Also da kriege ich schon Angst, wenn ich davon höre, wenn ich irgendwo in eine Gegend gehen muss, wo es vielleicht große, dicke, fette Spinnen gibt. Da kriege ich schon Angst. Andere denken sich, da gibt es große Schlangen und haben davor Angst. Ja, und wir sind schwach, natürlich. Als Menschen ohne Gott sind wir schwach. Und Ängste gehören dazu. Und deshalb glaube ich, muss Gott dem Josua auch dreimal sagen, sei mutig und stark. Einmal reicht nicht. Wir müssen es immer wieder hören. Und das Schöne ist ja, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern unser Duden, unser schönes deutsches Wörterbuch, definiert Mut so: Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Ich finde das eine tolle Definition, weil sie einfach die Realität zeigt. Wir haben Angst und Jesus sagt es ja auch, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden und wir mit ihm auch, aber halt nur mit ihm. Ja? Und deshalb können wir mutig sein und unsere Angst eben entsprechend überwinden. In ein neues Land aufzubrechen heißt daher, mit Gott voranzugehen, so wie wir mit Gott über Mauern springen und in einer kühnen Demut Land einnehmen. Und Gott zu vertrauen, auch wenn es so scheint, es ist einfach schwer. Ja, es ist schwer. Keiner hat gesagt, dass dieses Leben hier leicht ist. Wer immer uns das einredet, dass dieses Leben hier leicht sein soll, ja, der soll selber mal alt werden, ne? Spaß beiseite. Also, Landnahme beginnt in meinem eigenen Herzen. Landnahme erfordert aber auch kühne Demut. Und noch ein drittes, Landnahme erfordert einen Herrschaftswechsel im eigenen Leben. Wenn wir diesen Begriff Landnahme hören und lesen, dann klingt es in unseren Ohren so, da kommen jetzt ein paar Leute und besiedeln irgendeine Gegend. Machen sie fruchtbar, wenn sie öde ist. Aber Landnahme im biblischen Sinn meint einen Herrschaftswechsel. Das übersehen wir ganz schnell. Denn das neue Land, was die Israeliten erobern und einnehmen, bekommt einen neuen Herrn. Zunächst das Volk Israel, aber damit eben auch Gott selber. Und damit auch neue, andere Werte. Das neue Land bekommt einen neuen Herrn und damit neue Werte. Und das gilt auch für uns. Wenn wir neues Land einnehmen, bedeutet das, dass Gott die Herrschaft über ein Stück Neues in meinem Leben bekommt. In meinem eigenen Leben, im Leben der Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft. Landnahme, Land einnehmen, neues Land einnehmen im Auftrag Gottes bedeutet immer, dass wir die Herrschaft Gottes in dieses Stück neues Land hineintragen. Die alten Herren, die alten Werte und der alte Glaube des Landes müssen besiegt werden. Und es geht nicht ohne Gegenwehr. Die alten Herren wehren sich, auch in unserem Leben. Das erleben die Israeliten. Das erleben wir, diesen geistlichen Kampf, den es bedeutet, Neues für Gott einzunehmen. Diese Widerstände, die der Widersacher Gottes vor uns aufwirft, das sind dann eben oft auch Mauern. Und bei den Israeliten, als sie über den Jordan ziehen, wir wissen und kennen die Geschichte, wie Jericho erobert wird. Ich finde das also auch total genial. Ne? Da rennen die ein paar Mal um die Stadt rum. Irgendwann tönen die Posaunen und die Stadtmauern fallen einfach in sich zusammen. Gewaltig, ne? Ha, so einen Gott haben wir. So stark ist unser Gott. Wir brauchen nicht einmal mit Belagerungsmaschinen oder mit Pfeil und Bogen oder was auch immer die Mauern zu bestürmen. Nein, wir brauchen einfach nur außen rumrennen. Die Posaunen erklingen lassen, die stehen ja für ein Lob Gottes, für Lobpreis. Übrigens, einer der wichtigen Aspekte von Lobpreis ist, die Herrschaft und die Macht Gottes zu proklamieren und wirken zu lassen. Das hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun oder nicht nur, oder mit unserer Vorliebe für bestimmte Lieder, sondern es ist, wir proklamieren die Größe und die Herrschaft Gottes. Und die wirkt sich aus, die hat Wirkung. So wie bei Jericho. So, und dann passiert Folgendes. Dann gibt es einen Mann namens Achan und anscheinend noch ein paar Leute mit ihm. die das, was Gott ihnen aufträgt, nämlich dass Jericho komplett zerstört werden soll, weil Gott eben will, dass da nichts überbleibt. Von den alten Werten, von den alten Herren, von dem Geld, von dem Besitz, das soll alles unter Gottes Herrschaft kommen. Das ist nicht deshalb erobern, machen die Jericho platt, weil sie so lustig sind oder weil sie ihre Stärke zu demonstrieren wollen, sondern nein, es soll ein Zeichen dafür sein, dass Gott jetzt hier die Herrschaft hat. Und der Achan und andere auch noch denken sich, ist doch schade um die schönen Sachen. Wir nehmen einfach ein bisschen was mit. Bereichern uns. Ja? Schöne, wertvolle Gegenstände. Und dann geht es auf die nächste Stadt hinter Jericho. Die Stadt heißt Ai, A-I. Und dort scheitern die Israeliten kläglich. Und dann sind sie auch noch so hochmütig und sagen, ja, dann reichen doch ein paar tausend Mann, das ist ja nicht so wie Jericho, das sind ein paar kleine Häuser, die kriegen, machen wir doch platt. Gehen nicht als Ganzes, vertrauen also auf ihre eigene Stärke, plus, dass es da ein paar Leute gibt, die sich an dem, was eigentlich Gott gehört, bereichern. Und das Volk Israel scheitert kläglich. Nach diesem Riesenerfolg über Jericho, dann dieses kleine Dorf Ai, und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Und erst im zweiten Anlauf kann diese kleine Stadt, dieses Dorf dann letztlich doch erobert werden, nachdem der Betrug oder die Sünde oder die Eigenmächtigkeit von Achan und seinen Leuten offenbar wird und sie ihre Strafe bekommen. Erst dann kann das Volk Israel weiterziehen. Zuerst müssen eben die alten Herren und die alten Werte in meinem Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus gestellt werden. Und das ist für mich so ein Schlüssel dafür, wie wir neues Land erobern können. Und damit sind nicht nur ethische Werte gemeint, wie wir es als freikirchliche und evangelische Christen hier im Land so gerne auf unsere Fahnen schreiben, sondern eben auch Werte wie, wie gehen wir in der Gemeinde miteinander um? Wie leiten wir Gemeinde? Wie praktizieren wir Vergebung? Wie bewältigen wir die Vergangenheit? Gemeinde ist eben kein Betrieb, in dem es um Macht, Konkurrenzkampf, Vorverurteilung, Mobbing, Gewinn und Profit geht. Das ist nicht Gemeinde. Und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, in der wir leben, die wird beherrscht von Kapitalismus, von Machtstreben. Das sind die Werte unserer Zeit. Und jeder von uns, weil er ja in dieser Welt lebt, bringt was davon auch mit in die Gemeinde hinein. Das ist ganz normal. Wisst ihr, das ist so wie, wenn man im Winter in einer Berghütte sich vor einem Schneesturm flüchtet und jeder, der die Tür aufmacht, bringt so einen Schwall Schnee in die Hütte mit rein. Genauso ist es. Jeder von uns, der in die Gemeinde kommt, bringt so einen Schwall von seinen Werten von draußen mit rein. Aber Gemeinde ist der Leib Christi. Gemeinde ist was Heiliges, was Gott gehört, wo Gott der Chef sein will und wo einfach ganz andere Werte gelten. Zum Beispiel Liebe, Vergebung, Miteinander, Wertschätzung, einander dienen, einander höher achten als sich selbst und vieles andere mehr. Und damit eben diese göttlichen Werte unser Leben prägen und auch das Leben der Gemeinde, brauchen wir eben drei Dinge. Wir brauchen die Liebe Christi, wir brauchen sein Wort und wir brauchen die Leitung seines Geistes. Denn nur damit erkennen wir, welche Werte in der Gemeinde leben, die schädlich sind, zerstörerisch sind. Und das Beispiel der Landnahme des Volkes Israels, wenn man die ganze Geschichte Josua liest, kommt man immer wieder auf diesen Punkt. Es bleiben alte Werte zurück. Es wird eben nicht alles ausgerottet. Und diese Vermischung, auch exemplarisch an der Religionsvermischung mit dem Glauben dort in Kanaan. Diese Vermischung ist der Grund dafür letztendlich, warum das Volk Israel nicht wirklich auf die Beine kommt. Dann kommt die Königszeit und immer und immer und immer wieder haben sie zu kämpfen damit, weil eben immer noch Altes da ist. Aber das scheint auch etwas zu sein, was wir gar nicht wirklich bewältigen können und komplett ausrotten können, weil es kommen ja hoffentlich immer wieder neue Menschen in die Gemeinde rein, die wieder diese alten Werte hier ein Stück weiterbringen. Aber für uns, die wir schon lange dabei sind, kann uns die Landnahme ein Beispiel sein. Ein bisschen Christ sein geht eben nicht. Ein paar Mal den Gottesdienst besuchen und zu Hause so weiterleben wie bisher geht eigentlich nicht. Ein paar schöne und bequeme Bibelverse kennen und den Rest unter den Tisch fallen zu lassen, geht eigentlich nicht. Viel eigener Einsatz, aber die Kraftquelle des Heiligen Geistes links liegen lassen, geht auch nicht. Und immer anderen die Schuld geben und nicht vergebungsbereit zu sein, geht schon gleich gar nicht. Damit Gott uns ein neues Land einnehmen lässt, möchte er zuerst in uns neues Land einnehmen. Und da bin ich wieder am Anfang. Deshalb spricht die Bibel eben von einem geistlichen Kampf, den wir zu bestehen haben. Denn Gott möchte nicht nur ein bisschen Veränderung schaffen, sondern Gott möchte was völlig Neues. Und dieses Neue beginnt hier in meinem Herzen. Und deshalb liegen vor uns ganz viele Herausforderungen. Dieses Schiff auf dem Bild segelt auf einem flachen, friedlichen Meer. Aber wie schnell kann es passieren, dass das Meer stürmisch wird? Wer gestern zum Beispiel nicht den Wetterbericht von heute Nacht und heute gewusst hat, der hätte sich gedacht, toll, jetzt haben wir 5 Tage lang so ein tolles, schönes Wetter. Es kann sich so schnell ändern. Ja. Herausforderungen, die vor uns liegen und die auch nicht leichter zu bewältigen sind als das Überschreiten des Jordans. Und es sind nicht nur die Ungewissheiten, die vor uns liegen. Was passiert denn im Winter, im nächsten Jahr? Wie entwickelt sich die Gemeinde in den nächsten Jahren? Was sind die Herausforderungen, die gesellschaftlich auf uns zukommen? Und. Ja. Wir schleppen zudem auch noch ganz viele Lasten und Erfahrungen und Verletzungen aus der Vergangenheit mit, die uns auch ein Stück zurückhalten wollen. Trotzdem, und ich will jetzt auch gar nichts madig machen und mies machen, trotzdem möchte Gott von uns, dass wir ein neues Land in Besitz nehmen. Er beauftragt uns dazu. Lesen wir im Neuen Testament? Wir lesen ganz viel von dem, wozu Gott uns beauftragt hat. Neues Land in Besitz zu nehmen, in uns, aber auch in unserer Gesellschaft. Und das beginnt mit der Sehnsucht danach. Und deshalb ist eine Frage auf dem Impulsblatt auch: Welche Sehnsucht hat Gott dir ins Herz gelegt? Wonach sehnst du dich? Und noch einige Fragen mehr. Aber damit beginnt's, mit dieser Sehnsucht. Und nicht mit irgendwelchen Plänen, mit irgendwelchen Konzepten, mit irgendwelchen tollen Ideen von irgendwelchen Superchristen, die schon irgendwo auf der Welt tolle Gemeinden gebaut haben. Es hilft alles nichts. Wenn wir nicht diese Sehnsucht im Herzen haben, dass Gott was verändert, dass Gott uns zu neuen Ufern aufbrechen lässt. Aber das braucht eben kühne Demut. Das braucht ein konsequentes Entweder-Oder. Und es braucht vor allem eine Veränderung in meinem Herzen. Und alles das geht nicht, ohne dass wir stark und mutig sind und kühn sind, bereit, Gottes Vorgaben zu erfüllen, in seiner Kraft loszugehen, denn Sehnsucht allein hilft nichts. Wir müssen schon aufstehen und uns in Bewegung setzen. Genauso wie mit der Mauer. Wir springen mit Gott über die Mauer, aber springen müssen wir. Und über den Jordan müssen wir. Jetzt nicht in dem Sinn, wie das Sprichwort, wie es in unserer deutschen Sprache ist, ne? Sondern in das verheißene Land eintreten. Natürlich haben wir auch ein verheißenes Land am Ende unseres Lebens. Aber das meine ich jetzt hier nicht. Und bei all dem helfen uns Gottes Verheißungen. Eben zum Beispiel die an Josua. Sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und aus dem Nähkästchen gesprochen, diese Verheißung stand auch am Beginn meines Dienstes als Pastor. Die wurden mir von mehreren Leuten zugesprochen. Ja. Angst hatte ich immer wieder mal, aber verzweifelt bin ich nicht. Denn Gott ist mit uns, mit dir, mit mir. Wohin du auch gehst, nein, nicht x-beliebig, wohin du gehst, sondern wenn du dorthin gehst, wo Gott dich hinschickt. Und dann noch einmal ein Vers vom letzten Mal aus 2. Korinther 12, Vers 9, wo Gott dem Paulus sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder neu erleben, mutig zu sein, voranzugehen, dorthin, wo Gott uns hinschickt. Ja, dein Herz zu öffnen, weil Gott dir die Sehnsucht in dein Herz hineinlegen will und es auch tut.